Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zum ersten Mal beschäftigt sich eine Ausstellung in Deutschland mit dem Thema Rache in der jüdischen Kulturgeschichte. Es geht um Vergangenheit und um Visionen, um Geschichte und Fantasie, um die Bibel ebenso wie um Tarantinos Film Inglourious Basterds. Ideengeber dieser Ausstellung ist der Lyriker und Publizist Max Czollek, Autor der viel diskutierten Streitschrift Desintegriert euch und eine kritische Stimme, wenn es um jüdische Identität, Antisemitismus und Erinnerungskultur geht. Guten Abend, Herr Czollek.
Guten Abend.
Ist der Topos Rache im Zusammenhang mit Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Tabuthema?
Ich bin mir nicht sicher, wie man unterscheidet zwischen Tabuthema und einem Thema, über was einfach nicht viel gesprochen wird. Tabu würde ja bedeuten, man verbietet es, darüber zu reden, oder es ist sozusagen irgendwie belegt mit einem negativen Vorzeichen. Und das hat sicherlich auch mit der Geschichte des Antisemitismus zu tun und einer Zuschreibung der rachsüchtigen Juden auf der einen und auf der anderen Seite, und das finde ich fast noch interessanter, mit einer bestimmten Rollenerwartung daran, was Juden und Jüdinnen nach 1945 in Deutschland repräsentieren, nämlich die guten, unschuldigen Opfer. Was ja nicht nur eine bestimmte inhaltliche Festlegung bedeutet, also die Festlegung auf Antisemitismus, Shoah und Israel, sondern auch eine bestimmte emotionale Regulierung, also eine bestimmte Vorstellung davon, dass Erinnerung und Opferschaft etwas zu tun hat mit Versöhnlichkeit, mit Trauer und mit Angst. Und Rache ist natürlich das genaue Gegenteil davon.
Das ist ja ein Begriff, der meist negativ besetzt ist, gewalttätig, affektgesteuert. Sie definieren Rache auch im Buch, das jetzt zur Ausstellung erscheint, als Wiederherstellung von Gerechtigkeit, also durchaus auch positiv?
Ja, genau. Also ich glaube, erstmal geht es darum, den Blick zu weiten für die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Juden und Jüdinnen auf ihre eigene Verfolgungsgeschichten reagiert haben. Und natürlich nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern auch andere Menschen, die Verfolgung und Gewalt erleben. Und da muss man einfach konstatieren, dass sich antisemitische Gewalt nicht nur als eine Erfahrung von Angst und Trauer ausdrückt, sondern auch als Wut, Widerstand und dem Willen, Rache zu nehmen. Das ist erstmal eine empirische Sache, ja, eine Sache, die wir abbilden wollen, die uns interessiert in dieser Ausstellung. Und dann stimmt es schon, dass es im Judentum, auch im religiösen Judentum, eine Vorstellung gibt, die der weltlichen Gerechtigkeit, also der Rechtsprechung zum Beispiel, ein Primat einräumt, die also sagt, na klar, also die Gerichte, die sind dafür da, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber dass es einen Punkt gibt, an dem man sagt, wenn die Gerichte diese Gerechtigkeit nicht einlösen, dann ist es eine Frage von Gottes Verantwortung oder manchmal auch von Menschen, diese Gerechtigkeit anders herzustellen. Und wenn wir uns jetzt die Geschichte nach 45 in Deutschland anschauen und auch nochmal realisieren, dass ja nicht nur die Zeitzeuginnen sterben, die die Vernichtungspraxis überlebt haben, sondern auch diejenigen, die diese Praxis durchgeführt haben, dann muss man konstatieren, dass Deutschland diese Art von Gerechtigkeit auf weltlicher Ebene am Ende nicht hergestellt hat.
Wie sind Sie selbst denn immer wieder auf dieses Thema gestoßen und dran hängen geblieben? Also, wie haben Sie gemerkt, dass da unheimlich viel drinsteckt, was in Deutschland noch nicht erzählt worden ist?
Also das hat, glaube ich, angefangen, meine Beschäftigung mit dem Thema Rache, als ich mit Sascha Mariana Salzmann zusammen den Desintegrationskongress 2016 im Maxim Gorki Theater geplant habe. Und da ging es eigentlich erstmal um eine Kritik dieser Festlegung von Juden und Jüdinnen im deutschen Gedächtnistheater, ein Begriff, den der Soziologe Michael Bodemann eingeführt hat. Und dafür haben wir uns einerseits auf die reale Gemeinschaft der Juden und Jüdinnen in Deutschland bezogen und geguckt, was bringen die denn für Geschichten mit? Und da stellt sich raus, die überwiegende Mehrheit der Juden und Jüdinnen in Deutschland, die sind ihrer Erzählung nach nicht aus Auschwitz befreit worden. Die haben Auschwitz befreit. Die haben den Krieg gewonnen. Das sind über 90% der Juden und Jüdinnen, die aus der Sowjetunion kommen. Und gleichzeitig auch der Bezug auf fiktive, fiktionale, künstlerische Interventionen, die diese Art der Interaktion zwischen den guten Deutschen oder Wiedergutwerdung der Deutschen im Gedächtnistheater und den guten Juden als Überlebende unterbrechen. Und da ist der Rache-Topos natürlich hervorragend für geeignet, weil der ja sozusagen eine Grenze einzieht zwischen diese friedvolle und versöhnliche Interaktion.
Können Sie an zwei Beispielen aus der Ausstellung festmachen, wie Sie da den Bogen schlagen von der Geschichte, aus der Geschichte in die Fantasiewelt?
Ja, also ganz sicher das erste Objekt der Ausstellung und auch eines meiner Lieblingsobjekte, wo ich sehr froh bin, dass wir das bekommen haben, ist der Original-Baseball-Schläger von dem Film Inglourious Basterds, das, sagen wir mal, Arbeitswerkzeug des Bärenjuden. Und dieser Baseballschläger ist darum interessant, weil er einerseits Ausdruck von Popkultur und vielleicht der Fähigkeit des Kinos ist, bestimmte Themen und auch Affekte möglich zu machen. Und gleichzeitig steht er für das, was wir mit Rache ja auch tun, nämlich die reale Ohnmacht und die reale Gewalterfahrung auf künstlerischer Ebene zu konterkarieren und zu sagen, wir wissen doch alle, dass die Geschichte ganz anders stattgefunden hat und gerade darum erzählen wir sie neu, um aus der Ohnmacht in eine Handlungsfähigkeit zu kommen, wenn auch auf künstlerischer Ebene.
Das ist der eine Pol, die Fantasie, die Vision. Und die Geschichte, wie wird die in der Ausstellung abgebildet?
Also da mache ich einen großen Sprung von dem Baseballschläger zu dem vorletzten, je nachdem, wie man es zählt, Raum, der so ein bisschen so das Energiezentrum dieser Ausstellung darstellt. Und das ist die Zeit 33 bis 45, also die Shoah selber und dann die Zeit kurz danach, wo es Gruppen gab, die tatsächlich auf Rache gesonnen haben oder tatsächlich Rache genommen haben. Aber darüber würde ich gar nicht reden wollen, sondern über die Zitate, die so in dieser Art noch nicht in einer Ausstellung präsentiert worden sind, die letzten Aussagen von Menschen, die in der Shoah vernichtet wurden. Und da finden sich erstaunlich oft Aufforderungen, Rache zu nehmen. Und das widerspricht natürlich einer bestimmten Vorstellung davon, wie Juden und Jüdinnen über ihre eigene Vernichtungserfahrung erzählen. Ich habe das auch selber nicht so kennengelernt in meiner Jugend. Und es war für mich eine interessante und auch ehrlich gesagt provozierende und verstörende Erkenntnis, dass es diese Racheaufforderung gegeben hat und dass die so überhaupt gar nicht aufgegriffen worden ist, dass sie wie verhallt ist nach 45. Und ich finde, das ist eine Frage, die sich auch in der Gegenwart stellt. Wie geht man mit dieser Art von Aufforderung um?
Rache ist ja nicht dasselbe wie Verteidigung oder Widerstand. Ich würde gern versuchen, mit Ihnen auch eine Brücke in die Ukraine zu schlagen. Zeigt sich in der Person des ukrainischen Präsidenten Selenskyj auch eine Art jüdische Widerständigkeit, die wir so vorher nicht gesehen haben?
Ich meine, Selenskyj ist ja im Moment eine ziemlich starke Projektionsfolie und ich habe mich mit diesem Mann nicht besonders ausführlich beschäftigt. Ich glaube, interessant ist, oder wo ich eine Ähnlichkeit sehe oder eine, die interessant wäre, auch in Bezug auf unsere Ausstellung, ist, dass wir uns viel mit dem Thema Superhelden oder Comics auch beschäftigen und der Frage, auf welche Weise können diese Superheldenfiguren auch eine Bezugsfläche sein, eine Möglichkeit, eine andere Form von Subjektivität, eine andere Form von Jüdischkeit zu denken. Und ich glaube, hier ist Selenskyj tatsächlich die Repräsentation von einer Vorstellung von Wehrhaftigkeit, einer Möglichkeit, Widerstand zu leisten, die, glaube ich, etwas unterstreicht, was, und das zeigt unsere Ausstellung, seit Jahrtausenden die Verfolgungsgeschichte von Juden und Jüdinnen begleitet hat, nämlich die Fähigkeit, dem etwas entgegenzustellen, die Fähigkeit, Widerstand zu leisten. Und ich glaube, dafür ist Selenskyj ein weiterer Ausdruck, und er steht in einer guten und wichtigen und einer Tradition, die wir wertschätzen mit dieser Racheausstellung.
Und welche Rolle spielt Rache in dieser kriegerischen Gemengelage? Was geht Ihnen dazu in diesen Tagen durch den Kopf?
Ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt gerade das Purimfest gefeiert. Die Ausstellung wurde auch zu Purim eröffnet und Purim ist ein Fest, da feiert man, dass ein Plan zur Vernichtung der Juden und Jüdinnen Persiens nicht durchgeführt wurde und diese Geschichte endet mit einem präventiven Racheschlag, mit einem präventiven sozusagen Gegenwehr, die dann all die Leute, die das Komplott geschmiedet haben, umbringt und aufknüpft. Und das Interessante daran ist, dass man sich an diesem Fest verkleidet und betrinken soll. Und ich glaube, das hat was mit der Umkehr der realen Machtverhältnisse zu tun. Was wir jetzt gerade sehen, und das ist das primäre Gefühl, was ich auch habe, ist vor allem die große Ohnmacht, mit der man davor steht. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Erzählung der Heldenfigur Selenskyj oder die Erzählung des heldenhaften Widerstands der Ukraine ja aufsitzt auf der sehr plausiblen Vermutung, dass dieser Widerstand am Ende nicht erfolgreich sein könnte. Und ich glaube, diese Spannung zwischen Ohnmacht und Gegenerzählung, Ohnmacht und Racheerzählung, Ohnmacht und Inversion dessen, was wirklich da ist, ich glaube, da trifft sich die Racheausstellung und die Longue Durée der mehrtausendjährigen jüdischen Geschichte auf der einen und der sehr realen Gegenwart, mit der wir es jetzt gerade zu tun haben.
Rache, Geschichte und Fantasie. Die Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt ist bis Mitte Juli zu sehen. Und dazu ist, habe ich schon erwähnt, ein umfangreiches Buch erschienen, an dem Max Czollek auch mitgearbeitet hat. Und ich danke Ihnen, Herr Czollek, herzlich fürs Gespräch.
Ich danke auch.